Und jetzt freuen wir uns auf den letzten Vortrag, der die Orthotist-Szene ins respektive Thoracoabdominal mit einem besonderen Fokus auf die Kathetertechniken anspricht, vom Herrn Oberarzt Trinker.
Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Die Radiologie ist zur Primetime. Ich werde trotzdem schauen, dass ich es kurz halte. Uns hilft natürlich als Radiologen, die wir die Diagnostik machen, helfen solche Klassifizierungen der Chirurgen. Wir müssen ja gemeinsam auch die Patienten auswählen, anschauen, interdisziplinär etwas näher der Therapie, zur Therapie bringen. Das ist mein Thema, thoracoabdominelle Aorta, endovaskuläre Therapie im Wandel, minimalinvasive Techniken. Zuerst möchte ich mich mit den anasthmatischen Veränderungen beschäftigen. Wir machen natürlich darüber und darunter auch was, aber das ist jetzt mein Thema. So kann mal ein Patient in der Aufnahme ausschauen. Dann ist erst einmal die Chirurgie gefragt für die Aszendenz und nachher ein bisschen ein Albtraumpatient für alle, ungefähr 4 bis 5 Eingriffe. Und ist aber alles letztendlich gut gelöst worden und nachher kommt die Deszendenz mit thoracoabdominellen Ersatz etc. Wie schaut jetzt sowas aus? Also das ist nicht derselbe Patient, warum brauchen wir die Chirurgie? Genauso wir brauchen uns einfach gegenseitig, die Interdisziplinarität ist extrem wichtig. Hier ist schon ein Patient operiert, man sieht diese Prothesenfalte hier als Aszendenzersatz und hier sieht man auch einen Teil vom Frozen Elephant Trunk, der in dem Fall dann aufgrund der Länge vom Bogen dann verlängert wurde interventionell und dann eine fenestrierte Prothese angeschlossen wurde. Und was benötigt man jetzt für die Interventionen mit Stentkraft im thoracoabdominellen Bereich? Gesunde native Landezonen proximal und distal in der Aorta und Beckengefäße. Es ist jeweils ungefähr 2 cm Minimum, sollte man eigentlich ein gesundes Gefäß haben. Das wird auch überdimensioniert, diese Stentkraft, dass sie sich gut entfalten können. Die werden eingeschoben, mit einem Katheter gestützt, mit 7 bis 8 mm Durchmesser, zieht man Hülle zurück, springt auf, genau dort, wo er soll, und muss sich dann dort verhaken und soll dort bleiben und nicht weggeschwemmt werden. Wenn man das nicht hat, dann muss man sich die Landezonen schaffen. Das wird entweder chirurgisch gemacht, mit einer passenden Stentkraft interventionell oder chirurgisch eingebrachter Fett. Wo wir halt landen können mit den weiteren Stentkrafts nach distal hin. In diesem Bereich kommen vorwiegend fenestrierte Prothesen oder Prothesen mit Branches zur Darstellung. Die fenestrierten Prothesen, die haben einfach 4 Löcher für die renovisceralen Gefäße, also Truncus Coeliacus, Mesenterica Supra und die beiden Nierenarterien. Und die Branches haben keine Löcher, sondern sind kleine Zweige, die an der Prothese dranhängen. Und die nimmt man halt, wenn der Abstand von der Prothese zur Aneurysmawand größer als 1 cm ist, weil man durch die Pulsationen befürchtet, dass sich sonst die Bridging-Stentkraft dislozieren, sprich der Abstand soll verringert werden. Diese Bridging-Stentkraft verbindet man dann von der Prothese mit dem Ostium des zu versorgenden Gefäßes. Als Abschluss nach Caudal macht man dann entweder eine Rohrprothese oder eine Bifurkationsprothese, also bis zu den Iliakalarterien. Was ist noch wichtig? Geeignete Zugangsgefäße für perkutane Einbringung der Prothesen. Da haben uns sehr gut die neuen Bestecke geholfen, wie man perkutan zugehen können, aber ungefähr 5 bis 10% braucht man doch eine chirurgische Freilegung oder Sanierung, wenn es nicht klappt mit der Dichtheit. Wie schaut jetzt so etwas aus? Das möchte ich Ihnen zeigen. Fenestrierte Prothesen, das sind diese Löcher, die ich schon erwähnt habe, für die renovisceralen Gefäße. Das ist Truncus, das ist AMS und da ist eine Niere und da ist eine Niere versteckt. Werden Prototypen angefertigt, dann schaut man sich an, ob man das passt. Das sind individuell angefertigte Prothesen natürlich. Es gibt zwar auch welche von der Stange, sind aber viel schwieriger einzubauen. So liegt das dann drinnen, da sind die Bridging-Stentkrafts dann drinnen im Gefäß und im Ostium ragen in das Ostium, um hier kein Endo liegt. Es muss ja hier alles dicht sein. Nicht? Wenn ein Gartenschlauch ausgebeult ist, muss ich ihn oben abdichten, unten abdichten und es darf dazwischen weder von oben noch von unten etwas reinrinnen, sonst habe ich ja wieder Blut, das auf der Aneurysmawand drücken kann. Das soll ja nicht sein. Hier sieht man sowas noch. Das war jetzt die Fenestrierungen, wo man die Bridging baut und jetzt mit den kleinen Ärmchen, sprich die Branches, die Zweige, die da rausgehen und den Abstand eigentlich von der Aortenwand bis zur Prothese verringern und ich deswegen einen kürzeren Verbindungsbridging-Kraft brauche. Gibt es auch eben verschiedene Firmen mit und ohne Stentkraft, die halt hier dünner sind, damit man hier ein bisschen sondieren kann und in die Osteen reinfindet. Wie schaut sowas in der Praxis aus? Das ist der Fall, wo ich zuerst das CT gezeigt habe. Da setzt man die hier eine Landezone, baut man sich da in der thorakalen Aorta, dann in dem Fall eine fenestrierte Prothese mit den vier Löchern. Das ist eine Seitenansicht, das heißt, da ist vorne, da ist hinten und da ist jetzt die Arteria mesenterica supra und da sieht man die übereinander gelagerten Nierenarterien. Die Prothese ist schon offen und dazwischen ist Stoff, keine Stentkraft und da sieht man, dass man dann mit so Schleusen geht man durch diese Fenestrierungen durch, sucht sich dann das Ostium und verbindet in dem Fall hier mit der Arteria mesenterica supra. Das macht er mit jedem einzelnen renovisceralen Gefäß, also vier Branches braucht man zumindest. Wenn man Polarterien hat, wie der Professor Czerny erwähnt hat, soll man die auch versorgen, dann sind halt mal fünf oder sechs Branches, das dauert immer länger dann natürlich. Leider muss man sagen, wenn es unter 4 mm sind, gehen sie sehr häufig zu. Ja? Also die okkludieren. Unter 4 mm braucht das, muss man sagen, entweder man macht es offen oder man sagt, man opfert sie, ja, wenn der Patient nicht offen operierbar ist. Hier, was beschäftigt uns noch? Natürlich Kinking beschäftigt uns. Und wie macht man sowas? Man muss auch immer an die spinale Ischämie denken, deswegen lasst man oft sechs Wochen ein Fenster offen zur weiteren Perfusion des Aneurysmen und der Spinalarterien und Lumbalarterien, sprich ein gestagedes Vorgehen. Das ist bis jetzt sehr gut gegangen, muss man sagen. Mit oder ohne Liquadren, bei höher riskanten Patienten, die schon ganz durchgestendet sind, mit Liquadren oder auch interoperatives Neuromonitoring. Da wird im Gehirn, praktisch am Kopf werden evozierte Potenziale ausgesendet und gemessen auf der Tibialis-Muskulatur. Hier ist dieser Fall von vorher mit dem Frozen Elephant Trunk, dann dazwischen eine Prothese, die wir hier haben angefangen und dann geendet an den Beckenarterien. Das ist auch ein klassischer Fall, warum man zum Beispiel manche Sachen eben nicht mit einer normalen Standard-EVA lösen kann, die eine Stunde dauert. Eine fenestrierte Prothese dauert ungefähr 3 Stunden, wenn es nicht irgendwie grobe anatomische Probleme gibt, dass man die vervollständigt. Das ist typisch. Konischer Hals geht auseinander, braucht man hier eine Landezone, die muss man sich halt bauen. Deswegen eine fenestrierte Prothese, Entschuldigung. Das ist das nächste Bild. So schaut das dann ab. Da sieht man wieder die zwei Nierenarterien, da sieht man die Fenestrierungen und die Verbindungsbranches für Truncus und Arteria mesenterica supra und deren Äste. Und dann gibt es eben hoffentlich eben kein Endolik. Das muss man halt vorher schon schauen, was man da macht damit. Jetzt vom rein von der Aneurysmatherapie hin zur Dissektion, das ist auch ein bisschen ein Lieblingsthema von mir, die Dissektionen, die Versorgung nach der OP. Also wir gehen jetzt davon aus, einmal vom Duktus her, es war eine A-Dissektion, die wurde operativ versorgt, da haben wir in der Diagnostik eigentlich nur als Radiologen zu tun. Nicht vergessen, auch die Notärzte sind hier gefragt in der Diagnostik. Es sollten nicht so Leute 3 bis 4 Stunden mit Brustschmerzen oder Rückenschmerzen herumliegen, wo nicht an das gedacht wird, dass es sein kann. Also daran denken, dass es eine Dissektion sein kann. Und was machen wir da? Wir haben jetzt eine neue Möglichkeit. Manchmal hilft es, um Stents einzubauen oder nachzubauen, weil das wahre Lumen ist ja immer kleiner als das falsche Lumen. Und da haben wir oft Probleme mit den Rohrprothesen zu verlängern und auch die Landezonen zum Bauen für die Fenestrierungen, wenn es weiter unten auch erweitert ist. Deswegen haben wir eine Anwendungserweiterung, dass man diese Dissektionsmembran interventionell radiologisch schlitzt. Und das zeige ich noch ganz kurz her. Da gibt es eben die Indikationen, bis jetzt eigentlich nur immer bei chronischer Dissektion, aber es ist auch bei der Renovisceral-Ischämie, bei der akuten Ischämie, aber auch chronisch durchaus angebracht und ich konnte schon Verbesserungen zeigen in der Filtrationsrate der Nieren nach der Schlitzung, weil meistens ja die linke Niere nach der Dissektion, wenn es bis runter geht, aus dem falschen Lumen perfundiert wird. Und die Therapie, das habe ich da jetzt hier, das war dieser Fall. So, jetzt zeige ich hier. Was macht man da? Wir schauen, weil wir nicht genau wissen, was der Effekt ist, aber es hilft, aber wir wissen nicht genau. Wir schauen, dass wir so viele Parameter wie möglich erfassen für die Zukunftsauswertung, dass wir schlauer werden. Nach Möglichkeit passen wir den Standkraftdurchmesser nach unten schon an und schauen, dass wir gleich dicht werden und stecken in das falsche Lumen ein Candy Plug rein, das heißt eine Abdichtung, damit nicht von unten rein das Blut rein kann, das wäre das Endolip Typ 1b, ne? Dass das Blut einfach fließt leider in jede Richtung und soll aber nicht nach oben fließen, wenn das thorakale Aneurysma oder die Dissektion in das falsche Lumen reingeht. So, da zeige ich noch ganz kurz vereinzelte Bilder, wie schmal dieses wahre Lumen sein kann. Das ist das falsche Lumen, das dunkle hier. Und dann sieht man es auch hier im axialen Schnitt. Dann sieht man hier, wie man links und rechts punktiert. Da sieht man wieder hier das wahre Lumen, hier das falsche Lumen, das große falsche Lumen. Das heißt, das hier jetzt natürlich nicht kontrastiert ist, weil es nicht angespritzt ist. Dann kann man da durchstechen mit einem Gerät, fangt sich den Draht auf der anderen Seite runter, präpariert einen Draht, den tut man abisolieren an der Spitze, muss man hier abisolieren. Und an dem äußeren Ende, das man gefangen hat, schließt mit, also ich mache es jetzt mit 60 Watt regelmäßig, schließt außen den Kauter an und kann dann die Membran immer orthogonal zur Dissektionsausrichtung runterschlitzen. Und zwar, und erstellt dann, statt der Dissektion, das vorher so ausgeschaut hat, stellt dann ein gemeinsames Lumen her. Das nennt man dann jetzt, wir sagen jetzt ein gemeinsames Lumen oder Kammernlumen. Und da werden wieder alle Gefäße aus einem gemeinsamen Lumen perfundiert. Ja. Und da sieht man noch den Rest Dissektion. Also natürlich muss man proximal die Bifurkation mit dem Schlitzen aufhören. Wir haben über 20 Fälle jetzt gemacht und ja, das schaut ganz gut aus bis jetzt. Hier sieht man auch noch denselben Fall. Das ist der Effekt der Septotomie, sprich der Schlitzung, die Herstellung eines gemeinsamen Lumens, der Perfusion aller renovisceralen Gefäße aus einem Lumen. Noch kurz ein Patient, weil es auch erwähnt wurde, Non-A, Non-B, ein junger Patient. Die Kollegen kennen die Bilder teilweise schon, weil ich schon hergezeigt habe bei einem anderen Meeting. Aber das ist ein besonders schöner Fall, weil das war ein sehr, sehr schmalen, wahren Lumen und hat Non-A, Non-B, was normalerweise OP-pflichtig ist. Wenn es sich entwickelt und wenn es größer wird. Und der hatte bis heute eigentlich, hier sieht man das sehr, sehr schmale, wahre Lumen, und das wurde geschlitzt. Und der hat bis heute eigentlich keine OP gehabt. Das war die Dissektion, genau da hat die Schlitzung begonnen und hat dann nur eigentlich die Beckenstents gebraucht. Und schaut jetzt so aus, da sieht man auch noch in der 3D-Rekonstruktion, sieht man da, wo die Schlitzung begonnen hat und da ein gemeinsames Lumen, ohne dass man überhaupt eigentlich irgendetwas sieht. Also ist ja, ich glaube, das ist ein bisschen die Zukunft der Dissektionsbehandlung in der deszendierenden Aorta nach OP. Ich glaube, da werden wir in ein paar Jahren anders drüber reden. Die Patienten nach der Dissektion, als Vorbereitung für Candy Plug, habe ich auch schon gesagt, das gehe ich jetzt schneller durch. Da haben wir auch geschlitzt, da sieht man, dass Stentkraft herunterhängt, der ist im Warnlumen natürlich und das ist das falsche Lumen. Wird dann geschlitzt und dann wird da so ein Stöpsel reingelegt neben der Arterie, damit es nicht von unten das Blut noch das falsche Lumen perfundieren kann und das kann dann nicht mehr wachsen. Der Effekt ist der Füllung des falschen Lumens über den retrograden Flow von Distal, das Stent nach Proximal kann durch die Septotomie und Stentkraftgröße sowie mit Plugging, mit Pillows verhindert werden. Auch bei Marfans-Patienten im Sonderfall, aber nur so mal, es wird das alles operiert. Aber wenn es nur mehr dazwischen ein kleiner Teil ist, kann man sich auch mal auf ein Stentkraft einlassen. Auch hier eine Schlitzung. Der hat unten schon eine chirurgische Prothese gehabt, oben auch eine chirurgische Prothese und dazwischen hat er jetzt eine Fenestrierte bekommen. Und da sieht man die Fenestrierte mit einem offenen Fenster, damit er keine spinale Ischämie bekommt. Ja. Das Redissekat kann dann austrombosieren. Das Restdissekat kann austrombosieren. Die Schlussfolgerungen, über 20 Durchführungen, keine Komplikationen. Ein gutes Tool zur Therapie und Vermeidung von renovisceralen Ischämien. Das kann auch im Akutfall überlegt werden, was durchaus auch gemacht wird bei uns. Zur Erweiterung des Lumenverum bei akuten und chronischen Dissektionen als Vorbereitung zur kurativen Therapie, wie schon erwähnt. Offene Fragen haben wir. Langzeitergebnisse wissen wir nicht. Druckverhältnisse können wir derzeit nur messen. Wir wissen nicht, wie sich die verändern. Und was noch wirklich wichtig ist, wie vermeidet man am besten die spinalen Ischämien? Und da muss man drüber reden. Also erstens eine genaue Diagnose. Man soll die großen thorakalen Seitenäste, sprich die Adamkiewicz, soll man finden, definieren. Man muss auch, wenn es chirurgisch gelöst wird, wird das auch immer versucht anzuschließen. Wir haben eigene Bypässe hingemacht, um das zu vermeiden. Plus gleichzeitig bei höherer Gefährdung, wenn es eine dicke Adamkiewicz ist, die meistens zwischen 10 und 12 links abgeht, wird sie angeschlossen und wenn sie dick ist, kriegt auf alle Fälle eine Liquordrainage und vorher soll man nicht beginnen, weil nachher kann man nichts mehr tun. Take-home-Message, die endovaskulären Techniker haben die Therapieoptionen von den Aneurysmata und die Dissektionen mit konsekutivem Aneurysma erweitert, insbesondere bei älteren Patienten und Patienten ermöglicht. KAVD spinale Ischämien, wie kann man es machen, habe ich kurz erwähnt, Liquordrainagen, intraoperatives Neuromonitoring, zweiteitiges Vorgehen mit Intervall von 6 Wochen, damit sich dazwischen die Kollateralen bin. Und das haben wir gelernt, dass die Orte ein Organ ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ganz herzlichen Dank. Gibt es Fragen? Bitteschön.
Super Vortrag haben Sie gemacht. Schauen, vor Aneurysmen, welcher ist die mehr Aneurysmen? Im Ascending Thoracic Aorta oder Ascending Thoracic Aorta oder Descending Abdominal? Welcher ist die mehr und welcher ist die gefährlich für Patienten?
Naja, das sagen im Prinzip die Richtlinien, ja. Was größer ist und was mehr ist, es geht um das Wachstum und es geht um die Klinik. Also im Prinzip, was gefährlich ist, kann man nur sagen, für Menschen mit Bindegewebserkrankungen ist es einfach jedes gefährlicher, darum ersetzt man es auch schon früher. Aszendenz und Deszendenz, also Aszendenzruptur kommt sofort in OP, Deszendenz Dissektion, Deszendenz Aneurysma kann man meistens elektiv behandeln. Ich kann das nur so erstmal.
Häufig als Aszendenz.
Ascending.
Ist häufiger als Deszendenz. Ich glaube, die abdominelle Aorta ist schon am häufigsten.
Die abdominelle ist 80%. Ja. Also rein von der Häufigkeit ist
rein das 80% das abdominelle. Das infernale abdominelle.
Ja. Abdominelle. Schon, darf ich noch?
Ja.
Schon, vor Atherosklerosis, die Ursache für Aneurysmen auch. Atherosklerose wegen Cholesterin oder wegen Kalzifikation? Welcher ist mehr und welcher ist gefährlich? Auch Calcium oder Cholesterin?
Also die Atherosklerose, also wenn Patienten eine Atherosklerose haben, dann kommt es zu einer Wandschwächung und dann haben sie oft noch eine Hypertonie dazu und das ist das atherosklerotische Aneurysma. Das ist also, da ist Cholesterin und Kalk gemeinsam schwächen die Wand. Und dadurch geht in Kombination mit Hypertonie geht sie auseinander. Und dann gibt es die Patienten, die haben eine weiche Aorta. Das heißt, dass sie eine angeborene Bindegewebsschwäche hat. Das heißt, dass sie an der Aorta Ascendens bicuspide Klappe haben. Da haben sie auch eine geringere, schlechtere Struktur der Aortenwand. Es gibt intima eine große Erdheim-Gsell, steht immer in den Histobefunden bei der Aortendissektion. Das heißt, es gibt auch eine strukturelle Schwächung der Wand.
Letzte Frage, wenn das geht. Also, Vitamin für Kalzifikation, Vitamin K2, abheben die Calcium von der Atherosklerose, wenn die Ursache ist Calcium, nach Knochen oder so. Haben Sie Foto mit dieser Therapie mit Vitamin K2, abheben die Calcium von der Atherosklerose nach Knochen oder so? Haben Sie gefunden?
Also im Prinzip, also man muss es glaube ich so sagen, jedes Aortensegment hat seinen eigenen Mechanismus, warum es krank wird. Das hat teilweise mit dem Stoffwechsel in der Aortenwand zu tun, das unterscheidet grundsätzlich die hereditären thorakalen Aortenerkrankungen von den degenerativen und von den atherosklerotisch bedingten. Und dieser Übergang sozusagen von der Atherosklerose vom weichen Plak zum kalzifizierenden, über den wird zum Teil sehr kontrovers diskutiert. Es gibt Menschen, die sagen, das sind alles Prozesse, die von der Intima zur Media gehen. Es gibt aber auch die andere Theorie, dass es eine Ischämie der Adventitia ist und dass der Prozess von außen nach innen geht. Beide Komponenten haben ihre Berechtigung. Was zum Schluss für welches Segment respektive für welche Komponente der Grunderkrankung zutrifft, muss man ein bisschen offen lassen. Aber die Theorie, dass letztlich Atherosklerose mit sekundärer Aneurysmabildung von der Adventitia ausgeht, durch eine Ischämie der Vasovasorum beginnt und dann zur Intima Media geht und zum Schluss erst in der Intima ankommt, das hat der Professor Haverich in Hannover sehr stark vertreten. Das hat durchaus eine Attraktivität, dieses Konzept. Auch wenn es nicht bei allen passt.
Ja, bitte, Doktor.
Eine kurze Frage zu Ischämie, ja, spinale Ischämie. Sie bauen so langstreckige Covert-Stent ein. Ja? Das heißt, und die segmentale Arterien beginnen nach dem Isthmus für spinale Versorgung. Und damit machen Sie praktisch zu. Wie ist dann nach dieser Akutphase Kollateralbildung oder wie läuft es weiter? Ja. Weil die sind praktisch gecovert. Ja,
ja. Also deswegen steht zum Beispiel in meinem letzten Satz, wir haben eben immer bei solchen Patienten, die längerstreckige Stentgrafts haben oder wo wirklich dominante Adamkiewicz-Arterien, sprich thorakale Arterien visualisiert wurden, die kriegen alle eine Drainage und wenn es nicht ein Akutfall ist, dann wird auch ein zweiteitiges, also das können wir in der Radiologie machen, in der interventionellen Radiologie, dass wir bis zum Truncus stenten, 6 Wochen warten und dann die gecoverte Prothese, die fenestrierte, nachher einbauen. Ja, das kann man auf zweiseitig vorgehen. In der Zwischenzeit können sich Kollateral bilden. Mit diesem Zeitraum sind wir bisher sehr gut gefahren. Das ist nicht durch nichts belegt, aber hilft.
Ja, wir machen es quasi ein absichtliches Endo-Leak lassen oder einen Side-Branch offen lassen, eine Fenestrierung, und dann erst in 6 Wochen komplettieren. Eine Abschlussfrage, weil das jetzt wirklich die Entwicklung ganz toll ist in den endovaskulären Versorgung der thorakoabdominellen Aorta. Welche Patienten lasst du mir noch über?
Ja, das ist eine gute Frage.
Yes, genau.
Es ist ja vor nicht allzu langer Zeit, hat man gesagt, im Prinzip, man sollte eigentlich alle versorgen, die jetzt eigentlich nicht gut chirurgisch gehen. Aber also ich stehe auf dem Standpunkt eigentlich, wir sollten die Prothesen einbauen, wenn wir innerhalb der IFU bleiben können.
Das heißt, aber dadurch früher
das heißt, war es so. Ins Infrarenal, ja. Also nach oben hin sind eh fast keine Grenzen mehr gesetzt, aber ich glaube schon, also die IFU, also den Suctions for Use, das ist schon wichtig, dass man sagt, man hat wirklich eine Landezone, man hat nicht von vornherein eine Endolik-Möglichkeit, weil Reoperationen oder Konvertieren ist das Schlechteste für den Patienten. Dann hat er 2 Eingriffe mit Risikomaximierung eigentlich. Und im Prinzip der OP-fitte Patient ist, glaube ich, schon so, dass er gut operiert wird, weil wir haben schon wirkliche Probleme mit Endoliks. Das ist so. Ja. Also das heißt, es ist auch wichtig für die Abteilung, wo du der Leiter bist, dass die das auch kann. Weil manche Sachen sind einfach durch Kinking, durch massive Verkalkungen also an den falschen Stellen einfach nicht gut endovaskulär zu versorgen.
Aber man muss schon sagen, das wird mir der Martin, glaube ich, auch recht geben, das wird trotzdem ein Problem in der Zukunft werden, weil der offene thorakoabdominelle Ersatz ist eines der längsten und schon schwierigsten Operationen für Arzt und Patient. Und wird natürlich auch durch die Septektomie, durch die viel besseren Stentgrafts immer geringer. Das heißt, wir haben heute schon gesagt, Work Caseload ist die Basis für gute Ergebnisse. Wenn du jetzt dann einmal im Jahr zu mir kommst und sagst, der geht nicht endovaskulär, bitte operier das jetzt, ist natürlich vom gesamten Team, ja, das ist ein riesiger Team-Effort, so ein thorakoabdominelles Aneurysma, die Übung draußen. Ja. Das heißt, es wird schon und es wird von Jahr zu Jahr ein größeres Problem und ich überblicke es ja die ganze Zeit. Ich überblicke es von vorher und von jetzt und jetzt haben wir schon wirklich rapide, die Zahlen sind retour gegangen.
Ja. Ich glaube, dass ich sehe, die Zukunft, ich sehe, dass wir so, wie so vieles andere, dass wir es einfach gemeinsam machen. Das wird einfach die Zukunft sein.
Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, dann sind wir sozusagen für diesen Teil des Abends am Ende angekommen. Ich darf mich im Namen von Professor Grabenwöger ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns diesen Abend zu verbringen. Auch danke denjenigen, die zugeschaltet waren. Und ich glaube, wir haben jetzt noch die Gelegenheit, eine Tür weiterzugehen und noch bei einem Gläschen ausklingen zu lassen. Herzlichen Dank.